Wir haben über das Wesen und die Aufgaben der Gemeinde nachgedacht. Wir haben über Gemeindeleitung gesprochen nach dem Neuen Testament. Und nun kommt vielleicht das unbeliebteste Thema, Gemeindezucht. Ihr habt jetzt mehr oder weniger bewusst auch diesen alten Begriff einfach übernommen. Ihr natürlich hier jetzt, wie ihr sehen könnt, Anführungszeichen gesetzt. Vielleicht noch ein Wort eine Aussage zum Thema Zucht oder zum Wort Zucht. Das Wort Zucht im Neuen Testament ist oft eine Übersetzung für Erziehung. Also wo Luther zum Beispiel sagt Zucht, da heißt es Erziehung, Paideia. Einfach, dass man das weiß. Was sagt das Neue Testament zum Thema Gemeindezucht? Das nächste Mal möchte ich dann fortsetzen mit 3 Beiträgen zum Thema Endzeit. Gemeindezucht, was sagt das Neue Testament? Hier die Gliederung, erstens Jesus, Matthäus 18, 15 bis 18, sicher der bekannteste Text. Dann Paulus in 1. Korinther 5, 9 bis 13, eigentlich geht es um das gesamte Kapitel. Und dann noch als Ergänzung dazu die Sendschreiben in der Johannes-Offenbarung. Was sind Sendschreiben? Das sind die 7 Schreiben an die 7 Gemeinden Kleinasien. Was sagen Sie dazu? Natürlich könnte man auch andere Stellen aus dem Neuen Testament nehmen, aber ich habe mal die wichtigsten oder zentralsten Stellen versucht herauszunehmen und am Schluss noch, wer ist denn zuständig? Das wurde auch schon kurz angesprochen, als ich über Gemeindeleitung gesprochen habe, und es wurde vor wenigen Wochen auch von Urli mal angedeutet. Gemeindezucht, ist das nicht lieblos? Das kann lieblos sein. Es ist nicht mehr aktuell. Ne? Nein, wir sind heute so gute Christen, dass es gar nicht mehr nötig ist. Scheint. Ich meine, ja, das Problem ist ja heute einfach das, wenn wir Gemeindezucht ausüben, dann geht man in die Nachbargemeinde und da wird man mit offenen Armen aufgenommen. Als wäre gar nichts geschehen. Ja, und wir leben nicht in einer Schamkultur. Also, die Schande oder das sich Schämen, von dem in der Bibel die Rede ist, das gilt für uns heute eigentlich gar nicht. Und dann gehen wir halt weiter. Ich meine, gerade in Liebe oder aus Liebe ist es unsere Aufgabe, nicht das zu sagen, wonach die Ohren jucken, wie Paulus so schön sagt, sondern die Wahrheit und den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen, gerade in Liebe. Und ich meine, wenn wir durch unsere Verkündigung erreichen, dass Gemeindezucht vorgebeugt werden kann, das sollte ja das eigentliche Ziel sein. Umso besser, dass Menschen bitte wirklich durch die Predigt, was auch immer, durch die Bibel lesen, durch das Lesen der Bibel, merken, da muss ich mein Leben korrigieren. Wie Kurt das schon angedeutet hat. Das wäre natürlich das Beste. Zu Matthäus 18 von 15 bis 18. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern und Aposteln: Wenn aber dein Bruder in Sünde fällt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei Zeugen, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch nicht auf die Gemeinde hören wird, so sei er dir wie der Heide, wörtlich heißt es wie der Heidnische. Das ist offenbar bewusst von Matthäus gewählt, das Wort. Und wie der Zöllner, das schreibt ein gewesener Zöllner. Muss man auch beachten. Matthäus als gewesener Zöllner schreibt wie der Zöllner. Jesus sagt weiter: Wahrlich, ich sage euch, Wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es auch im Himmel gelöst sein. Jesus sagt also, wenn dein Bruder in Sünde fällt. Das ist meine Übersetzung. Ich denke, das entspricht dem, was Jesus hier sagt, dem Text, zumindest im Griechischen. Ich habe ja leider nicht den hebräischen oder aramäischen Text von Jesus, ich habe nur den griechischen und ich meine, das ist die genaueste Übersetzung. Manche Bibelübersetzungen oder einige, die auf den Mehrheitstext zurückführen, haben dann noch das gegen dich, wenn dein Bruder gegen dich sündigt. Das ist ein späterer Texttypus. Er wird zum Teil auch in Lukas 17, Vers 3 ergänzt. Es geht hier aber nicht um persönliche Verletzung. Das wäre gar sehr hart. Es geht hier nicht um persönliche Verletzung. Das gegen dich erscheint Matthäus 5, 23. Das ist was anderes. Dort geht es aber darum, dass ich mich verschuldet habe. Wenn jemand etwas gegen dich hat, heißt, dass du dich auch verschuldet hast. Dann gehe hin, bevor du das Opfer darbringst, sagt Jesus. Das ist eine ganz andere Sache. Also das dürfen wir nicht miteinander vermischen. Ich bin jetzt verletzt worden, also mir nichts, dir nichts, Gemeindezucht. Ausschluss aus der Gemeinde, weil ich verletzt worden bin. Nein, es geht hier wirklich objektiv um Sünde und Sünde ist immer gegen Gott. Sünde ist gegen Gott. Und Gott definiert, was Sünde ist. Sünde, können wir sagen, ist alles, was gegen das Wesen Gottes gerichtet ist. Was mit dem Wesen Gottes nicht Gemeinschaft haben kann. Was deswegen ausschließt aus der Gemeinschaft mit Gott. Das ist Sünde. Und deswegen spricht die Bibel hier von Zielverfehlung. Das griechische Wort, das hebräische Wort heißt wörtlich Zielverfehlung. Sünde ist Zielverfehlung, weil der Mensch Gottes Ziel verfehlt. Gott hat ein Ziel mit deinem und meinem Leben. Und wenn ich in der Sünde lebe, dann verpasse ich dieses Ziel. Das ist nicht Gottes Ziel. Es ist vielmehr Gottes Ziel, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe. Und die Sünde trennt von Gott. Das schreibt Paulus auch in Römer 8, ab Vers 12 bis 13. Wir sind nicht mehr Schuldner, dem Fleisch nachzuleben. Wir müssen nicht mehr und wir sollen nicht mehr in der Sünde leben. Aber wenn wir in der Sünde leben, schreibt Paulus, dann werden wir sterben. Geistlich sterben. Allmählich geistlich sterben, weil wir uns dadurch von Christus trennen. Und Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 19, dass die Sünde aus dem Herzen kommt. Verbunden mit bösen Gedanken. Und böse Gedanken sind sündige Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Was ist Sünde? Ich habe mal zusammengestellt, was im Neuen Testament direkt oder indirekt als Sünde bezeichnet wird. Ich sage nicht, dass das eine vollständige Liste ist. Und ich sage damit auch nicht, was da nicht erwähnt wird, ist nicht Sünde. Das sind immer nur, ist immer nur eine Auswahl. Alles, was von Gott trennt, alles, was gegen den Willen Gottes und gegen das Wesen Gottes gerichtet ist, ist Sünde. Also hier nur eine kleine Auswahl. Und es ist gut, wenn wir auch diese Breite sehen. Wir haben so unsere typischen Kategorien, das ist Sünde, aber wir merken nicht, wie die Sünde vielleicht uns beherrscht. Einfach anderswo, wie das Kurt ja auch einleitend schon angedeutet hat. Und die Bibel sagt nicht, das eine ist eine größere Sünde als das andere. Sünde ist Sünde. Also, Mord, natürlich, Mord. Sünde, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis, neuntes Gebot, Lästerung, Heuchelei, Habsucht. Habsucht heißt wörtlich Pleonexia, mehr haben wollen, kann ich sagen. So etwa nicht die ganz wörtliche Übersetzung, aber mehr haben wollen. Ja, wer will nicht schon mehr haben? Ein anderes Wort heißt Geldliebe im Neuen Testament. Geldliebe. Philargyrion, die freundschaftliche Liebe zum Geld. Verleumdung, Neid, Streitsucht, Treuebruch, Lieblosigkeit, Ungehorsam den Eltern gegenüber, Prahlerei, Götzendienst, Homosexualität, Schmauserei, das ist ein unkontrolliertes Essen, damals besonders in Festen, Trunkenheit, Zügellosigkeit, sexuelle Ausschweifungen, Streit, Eifersucht, Zauberei, Feindschaft, Unreinheit, Parteiungen, Zank, Entzweiungen, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Leidenschaft, also sündhafte Leidenschaften, schlechte Begierde, schändliche Worte, Lüge, Selbstliebe, Geldliebe, Undankbarkeit, Hochmut, Unversöhnlichkeit, Zügellosigkeit, Klatschsucht. Jemand nicht weiß, was Klatsch ist. Klatsch heißt einfach über andere plappern. Klatschsucht, Verrat, Unbesonnenheit, Feigheit, Unglaube und Gräuel. Also so eine kleine Liste von dem, was im Neuen Testament direkt oder indirekt als Sünde bezeichnet wird. Jesus sagt nun, wenn dein Bruder in Sünde fällt, es geht hier nicht um Allerweltsmenschen, dein Bruder, wir können also voraussetzen, dass es ein Gemeindebruder oder eine Gemeindeschwester ist, die hier angesprochen wird. Wie wird man ein Bruder oder eine Schwester? Das Wort Bruder steht im Alten Testament zuerst für die Familie Abrahams und seiner Nachkommen, aber das war das dann das Volk Israel. Und deswegen ist ein Bruder einer, der zum Volk Israel gehört, und das ist das Volk Gottes. Also ein Heide ist der, der nicht zum Volk Gottes gehört, ist das Gegenteil. Hier schon vom Alten Testament her. Im Neuen Testament wird der Begriff natürlich dann erweitert in dem Sinn, dass alle, die im neutestamentlichen Sinn zum Volk Gottes gehören, zur Gemeinde, dass die als Glaubensgeschwister, Bruder, Schwester bezeichnet werden. Hier ist also ein Glaubensbruder gemeint, wie auch im 1. Korinther 5. Einer, der sich Jesus zugewandt hat. Einer, der gläubig geworden ist, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der Vergebung der Sünden durch Jesus empfangen hat, der Jesus nachfolgen will. Wenn er also in Sünde fällt, sagt Jesus, gemeint nicht, wenn er einmal sündigt und er sagt, es tut mir leid, ich weiß, ich habe gesündigt, ich brauche Vergebung, er tut Buße. Das ist nicht gemeint. Er fällt in Sünde und verharrt auch darin. Diese Situation ist hier angesprochen. Dann sagt Jesus, gehe hin. Sagen wir, warum? Ist doch viel einfacher, ich schreibe schnell eine E-Mail. Ne? Schade, dass Jesus das noch nicht kannte. Schreiben wir doch schnell eine E-Mail. Nein, ich glaube, das gilt heute auch noch. Gehe hin, gehe hin. Es braucht mehr Überwindung. Und das ist gut so. E-Mails sind hier absolut nicht angebracht. Fehl am Platz. Fehl am Platz. Muss man sehr fest unterstreichen. Gehe hin. Führe ein persönliches Gespräch. Überführe. Elenko heißt ans Licht bringen. Aufdecken. Zum Beispiel in Epheser 5. Alles, was aufgedeckt ist, ist Licht, lesen wir dort. Ich glaube, ab Vers 12 bis 14, Epheser 5. Was ans Licht geführt ist, ist aufgedeckt, ist Licht. Also was aufgedeckt wurde, ist Licht. Das setzt voraus, dass man Vergebung empfangen hat. Die Grundlage dafür muss die Bibel sein. Und es muss klar sein, dass Sünde von der Bibel her nicht von meinem Gewissen oder von deinem Gewissen her definiert wird. Wir reagieren grundsätzlich sehr stark aufgrund von unserem Gewissen und beurteilen deswegen oft andere Menschen falsch, weil unser Gewissen nicht der Maßstab sein kann, sondern die Bibel. Paulus sagt, jede Schrift ist Gott gehaucht und darum nützlich unter anderem zur Überführung. zur Rechtweisung, zur Rechtbringung im 2. Timotheus 3, Vers 6. Also es muss klar sein, was Sünde ist, und es braucht sehr viel Demut und die Bereitschaft, auch immer wieder sich selbst korrigieren zu lassen. Ist das vielleicht nicht ein Grund, warum wir oft lieber nicht andere ansprechen, weil wir uns ja selbst auch nicht so vollkommen vorkommen? Bin ja auch nicht fehlerlos. Und wenn ich dann zum anderen gehe, sagt er, und du, wer bist du denn eigentlich? Jesus sagt, nimm zuerst den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Bruders nimmst. Das ist schon eine wichtige Wahrheit. Und trotzdem haben wir diesen Auftrag, aus Liebe zu handeln. Nun kann es aber sein, und ich muss sagen, je demütiger und selbstkritischer wir hingehen, desto eher besteht die Bereitschaft, dass der andere hört. Und manche haben sich im Geheimen vielleicht sogar schon gewünscht, dass man sie anspricht. Denn sie wissen, dass das falsch ist. Sünde ist Sünde, ob man es wahrhaben will oder nicht. Und im Grunde genommen weiß man es dann auch tief im Herzen. Wir rechtfertigen uns alle sehr oft, das bringt aber am Schluss nichts. Jesus ist es, der uns rechtfertigt. Jesus sagt, wenn er aber nicht auf dich hört, nimm zwei oder drei Zeugen im Einklang mit dem alttestamentlichen Gesetz, und wenn er auch nicht auf sie hört, sage es der Gemeinde. Das ist eine der zwei Stellen, wo Jesus den Begriff Gemeinde verwendet, in Matthäus 16 nochmals, wo er sagt, Petrus, du bist Petrus, und auf diesem Felsen, dieser Petra, will ich meine Gemeinde bauen. Das Wort Ekklesia bezeichnet primär die Gemeindeversammlung. Im politischen Bereich war das die Vollversammlung einer Stadt. Im biblischen Sinn ist es die Gemeindeversammlung, sozusagen die Vollversammlung der Gemeinde. Es geht hier nicht darum, dass die Gemeinde schlussendlich abstimmt darüber, ob wir jemanden ausschließen oder nicht, sondern dass die Gemeinde das bekräftigt. Und es geht hier primär auch nicht um die Größe der Gemeinde, sondern es geht hier darum, dass wir im Einklang mit dem Wort Gottes handeln. Jesus sagt gleich anschließend Matthäus 5, Vers 19, 20, Matthäus 18, Vers 19, 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Darum geht's, dass wir im Namen Jesu handeln, wie Paulus das auch im 1. Korinther 5, Vers 4 und 5 zum Ausdruck bringt. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid. Und das ist genau das gleiche Wort, obwohl Paulus für die Versammlung sonst ein anderes Wort verwendet. Es steht hier im Griechischen genau das gleiche Wort wie in Matthäus 18. Paulus hat sich hier sehr wahrscheinlich an Jesus angelehnt. Wo ihr und mein Geist, Paulus ja nicht anwesend, Korinth, im Namen des Herrn Jesus versammelt seid. Und dann sagt Jesus, was ihr auf Erden bindet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Nun, was heißt das? Ein heikles Wort, hä? Nun, binden und lösen wird oft so verstanden, eine Gemeinde habe die Aufgabe zu definieren, was Sünde ist. Das ist sehr problematisch. Das wurde im Judentum damals so gesehen. Das können wir nicht, das tut Gott. Nicht wir als Gemeinde legen fest, was Sünde ist, sondern Gott. Er hat es bereits längst festgelegt. Hängt von seinem Wesen ab und ist ein ewiges Wesen. Binden und lösen wurde aber im Judentum auch so gebraucht, dass man jemand bindet, indem man ihn aus der Synagogengemeinschaft ausschließt. Und gelöst wurde dieser Bann, dieser Ausschluss, dadurch, dass man ihn wieder aufgenommen hat. Und das, genau das ist hier gemeint. Das ist nichts anderes als eine Bestätigung, was in Gottes Augen schon gilt. Wenn jemand der Sünde verharrt, trennt er sich von Jesus und damit vom Leben Und das kann die Gemeinde bestätigen durch den Ausschluss, nicht mehr und nicht weniger. Etwas anderes können wir nicht. Wir werden nicht am Himmel stehen vor dem Eingang, auch Petrus nicht, und sage, okay, ich öffne die Tür für dich oder ich schließe sie. Nein, Jesus ist die Tür und er allein. Und unsere Beziehung zu Jesus entscheidet. Das heißt, wenn eine Gemeinde falsche Maßstäbe anlegt, kann es durchaus sein, dass jemand ausgeschlossen wird und trotzdem in den Himmel kommt. Wenn sie falsche Maßstäbe anlegt, unbiblische. Zu Paulus, 1. Korinther 5, Vers 11 bis 13. 1. Korinther 5, 11 bis 13. Nun aber habe ich geschrieben, euch nicht mit jemandem zusammenzuschließen, zusammenzumischen, heißt es wörtlich, der Bruder genannt wird und ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht länger zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet nicht die drinnen sind, die aber draußen sind, richtet Gott. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte. Das ist ein Satz, der begegnet eigentlich im Alten Testament häufig, wo dann aber übersetzt wird, den hebräischen Ausdruck kann man maskulin oder neutral übersetzen, das heißt, entfernt den Bösen oder das Böse. Aber im Alten Testament wird übersetzt mit entfernt das Böse aus eurer Mitte. Und Paulus spricht hier aber von dem Bösen. Also von der Person, die in der Sünde lebt und verharrt und sich nicht korrigieren lässt. Mit so einer Person soll man sich nicht zusammenmischen. Die Übersetzung von Luther heißt, mit so einer Person hab nichts zu schaffen. Das ist eine Übertragung. Ich denke, es ist gut, wenn wir einmal die wörtliche Übersetzung nehmen, um zu verstehen, was gemeint ist. Es geht darum, dass wir uns nicht mit der Sünde zusammenmischen. Der Ausdruck erscheint auch noch, wie wir unten sehen können, zwar nicht der griechische Text, aber im 2. Thessalonicher 3,14 ist genau das gleiche Wort, wo es heißt, wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und schließt euch ihm nicht an, mischt euch nicht mit ihm zusammen, damit er beschämt werde und hoffentlich umkehrt. Das ist das Ziel. Paulus sagt, mit so einer Person soll man auch nicht länger zusammen essen. Ich habe lange darüber nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es hier primär um das gemeinschaftliche Essen im Zusammenhang mit dem Abendmahl geht. Also es kann sein, dass man sich von so einer Person auch äußerlich ganz trennen muss, von als Gemeinde, weil die Person die Sünde wie Krebs ist. Das sagt das Neue Testament. Und ansteckt, es ist für uns alle irgendwie bequemer, in der Sünde zu leben, als gegen die Sünde zu kämpfen. Es ist bequemer. Aber es erfüllt nicht mehr. Das ist der Widerspruch. Sünde erfüllt nie, nie, sondern nur Jesus und mit ihm der Sieg. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Sonst lieben wir so noch die Sünde und dann werden wir nie im Sieg leben. Also es geht hier sehr wahrscheinlich primär um den Ausschluss vom Gemeinschaftsmahl der Gläubigen und damit auch vom Abendmahl. Denn Paulus sagt vorher auch, wir haben ein Passahlamm. Christus, das geschlachtet ist. Darum lasst uns Feste feiern. Nicht mit dem Alten, der Sauerteig, der und so weiter, der Bosheit heißt es dort, sondern in dem Neuen, Ungesäuerten der Wahrhaftigkeit. So sollen wir Feste feiern als Gemeinde. Paulus macht sozusagen die Fortsetzung im 1. Korinther 6, Vers 8 und 9, wo er schreibt, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ungerecht ist hier ein Überbegriff. Irrt euch nicht. weder Unzüchtige, also Menschen, die in Hurerei leben, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Verweichlichte, das ist die weibliche Seite der Homosexualität, noch Homosexuelle, also die männliche Seite ist hier gemeint, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Werden in den Himmel kommen, würden wir sagen. Sie werden nicht, sagt Paulus. Sie werden nicht in den Himmel kommen. Ein hartes Wort, das es ernst nehmen gilt. Wenn Sünde Sünde ist, wenn es tatsächlich so ist, was die Bibel sagt, dass Sünde ist. Nun, was sagen die Sendschreiben dazu? Offenbarung 2 und 3, die sieben Sendschreiben, nur ein paar kleine Auszüge dazu. Offenbarung 2, Vers 2, an die Gemeinde von Ephesus gerichtet. Ich kenne deine Worte und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Lieblos, hä? Dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner erkannt. Offenbarung 2, Vers 14. Aber ich habe etwas gegen dich. Also im Gegensatz zu Ephesus heißt hier, ich habe etwas gegen dich, dass du solche hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Barak lehrte, eine Falle vor die Sünde Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Ich habe etwas gegen dich, dass du solche dort hast. Offenbarung 2, 20, 21. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Was heißt Buße tun, heißt umkehren. Nichts anderes als umkehren, sich von der Sünde abwenden, Sünde bekennen und lassen. Damit sie Buße tue und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Oder Offenbarung 3, Vers 2. Wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben oder steht zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Wache auf, stärke das, was im Begriff ist, geistlich zu sterben. Darum geht es schlussendlich. Es geht ja darum, den Bruder, die Schwester zu gewinnen. Für Jesus. Und noch eine letzte Stelle aus den Sendschreiben, Offenbarung 3, Vers 19, vor Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, ist bekannt, das ist der nächste Vers, der einleitend auch schon indirekt zitiert wurde. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Wer sagt das? Der auferstandene Jesus. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sei nun eifrig und tue Buße. Sei nun eifrig und tue Buße. Man muss noch sagen, Buße tun ist kein frommes Werk, das Gott belohnen müsste. Buße tun ist eine Gabe Gottes. Wenn wir Sünde lassen können, uns davon abwenden können und Vergebung empfangen, ist das ein Geschenk Gottes, das er uns anbietet. Wir können so sagen, Jesus, der Auferstandene, fleht uns an, Buße zu tun. Warum? Weil Sünde Zielverfehlung ist. Weil wir das Ziel Gottes verfehlen. Und deswegen möchte er nicht, dass wir in der Sünde leben, sondern dass wir umkehren und überführt werden von der Sünde. Noch zum Letzten, wer ist verantwortlich? Wenn dein Bruder in Sünde fällt, wenn du es siehst, gehe hin. Jesus sagt das zu seinen Aposteln, die später Verantwortliche der Gemeinde waren. Also insofern können wir einerseits sagen, es ist primär die Gemeindeleitung, die Lehrer der Gemeinde. Auf der anderen Seite gilt natürlich von jedem, wenn ich sehe, der Bruder, die Schwester lebt in Sünde, dass ich dann auch hingehe. Also von daher beides, denke ich, gewissermaßen oder im engeren Sinn die Verantwortung der Lehrer in der Gemeinde, der Gemeindeleitung, aber auf der anderen Seite hat jeder auch eine Verantwortung in dieser Hinsicht. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 12 bis 14, und es ist wichtig, dass wir immer den biblischen Zusammenhang lesen und beachten. Paulus schreibt, wir bitten euch aber, Geschwister, dass ihr die anerkennt, die unter euch mühevoll arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Dafür, dass ihr sie euch zurechtweisen, sollt ihr sie besonders lieben. Menschlich haben wir die Kraft dazu nicht, sondern im Gegenteil. Aber ich habe es schon auch manchmal erlebt, wenn man hingeht und in Demut Menschen anspricht, dass sie wirklich am Schluss dankbar sind, weil sie eine Last ablegen können. Darum geht es ja schlussendlich, dass wir helfen, Lasten abzulegen. Haltet Frieden untereinander, schreibt Paulus weiter. Wir ermahnen euch aber, Brüder oder Geschwister, weist die Unordentlichen zurecht. Hier sind es die Leute, die nicht arbeiten wollen, die Unsinn treiben, statt vernünftig mit ihren Händen zu arbeiten. Das war in Thessalonich ein besonderes Problem, weil es scheinbar ungeistlich war, zu arbeiten. Also auch das ein Problem, oder wir können auch sagen, ein Punkt für Gemeindezucht. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen. Das sind solche, die wenig Lebenskraft haben. Lebenskraft heißt auf Griechisch Psyche, Seele. Und dann tragt die Schwachen. Das sind die, keine Lebenskraft haben. Das gibt's auch. Es gibt Leute, die wir tragen müssen im geistlichen Leben. Seid langmütig gegenüber jedermann. Seid langmütig, heißt einen langen Mut haben. Auch im Umgang mit der Sünde. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit, bis man Sünde auch überwinden kann. Müssen wir auch beachten. Und Titus 1, Vers 7 bis 9 schreibt Paulus in Bezug auf die Ältesten, die auch hier als Aufseher bezeichnet werden, also Mitglieder der Gemeindeleitung. Denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottesverwalter, nicht eigenständig, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgeben, gehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der gesunde, der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermannen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Sind hier die Ältesten der Gemeinde. Die Gemeindeleitung ist angesprochen. Sie sollen die Widersprechenden überführen. Grundlage dafür ist das gesunde Wort Gottes. Das heißt, es braucht ein Fundament im Wort Gottes, damit wir sicher sind, dass es wirklich um Sünde im biblischen Sinn handelt. Paulus schreibt in Kolosser 1, 28 an die Heiden, von denen er geschrieben hat, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, ihn Christus in euch verkündigen wir, indem wir jeden Menschen zurechtweisen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und wenn Paulus das Wort darstellen verwendet, dann bezieht er sich allgemein auf das Hinstellen vor dem Richterstuhl Christi bei seiner Wiederkunft. Das ist ein wichtiges Ziel von Paulus. Wenn Jesus wiederkommt und jeder Einzelne wird vor seinen Richterstuhl gestellt werden, dass er dann in Christus vollkommen dasteht. In Christus. Muss man sehr stark betonen. Wir schaffen das nie. In Christus sollen wir vollkommen sein. Zum Schluss. Psalm 119, Vers 9 bis 11. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad rein behalten, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht abhören von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und der Hebräerbrief schreibt im Kapitel 12, Vers 1 und 2, darum lasst uns nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Vergleiche Kapitel 11. Lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen durch den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht erachtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Es ist wichtig zu sehen, dass Sünde in unserem Leben immer ein Hindernis ist. Sünde hindert die gesunde Entfaltung. Das heißt, jede Sünde, die nicht vergeben ist. Und deswegen brauchen wir die Vergebung. Und deswegen spricht Paulus immer wieder in dem Timotheusbrief und Titusbrief von der gesunden Lehre, die gesund macht. Und er spricht vom gesunden Glauben. Der gesunde Glaube ist der, der auf der Bibel begründet ist, der das Wort Gottes ernst nimmt und offen ist für Korrektur. Und ich hoffe, wie Kurt das einleitend angekündigt hat, angedeutet hat, dass sie wirklich offen sind, nicht primär den anderen zu prüfen, sondern uns. Wo stehen wir? Und dann, wenn wir das tun, also ständig auch in dieser Selbstkritik, kann man vielleicht sagen, muss man nicht übertreiben, es ist wichtig, dass wir auch die Gnade erkennen, also übertreiben falsch im Sinn, dass wir immer nur denken, wir sind die bösesten Menschen. Nein, wir leben alle von der Gnade. Wir leben alle von der Gnade. Und wenn ich die Gnade kenne, dann habe ich auch die Kraft, die Sünde anzupacken. Nur dann. Nur dann. Je besser ich die Gnade erkenne und erfasse, desto mehr habe ich auch die Kraft, Sünde in meinem Leben anzupacken, aufdecken zu lassen. Weil ich weiß, ich kann und muss von der Vergebung leben. Lasst uns still werden, so ein Gebet. Herr Jesus, du bist gekommen, bist Mensch geworden, um Sünde zu überwinden, um Sünden zu vergeben, um ewiges Leben zu schenken. Und du bietest uns Sündenvergebung an, du bietest uns Umkehr an. Du möchtest nicht, dass Sünde uns versklavt, sondern du willst uns wirklich frei machen. Und so bitte ich dich, Herr, schenk Gnade, dass wir uns immer wieder auch kritisch hinterfragen können, dass wir uns überprüfen, dass wir uns korrigieren lassen durch dein Wort. Segne, Herr, und stärke uns, jeden von uns, dass wir das Ziel nicht verfehlen, sondern dass wir das ewige Ziel der Herrlichkeit erreichen und jetzt schon die Fülle, die du uns allein schenken kannst, immer wieder neu erleben, indem wir Sünde ablegen, legen und dir von ganzem Herzen dienen. Amen.